Hause. Wer von euch kennt diese Situation, dass ihr irgendwo zu Besuch seid und euer Gastgeber sagt, fühl dich wie zu Hause? Wer hat das schon erlebt? Dann möchte ich euch eine Version präsentieren, wie ihr das auch umsetzen könntet. Und damit vielleicht den Gastgeber etwas brüskiert, aber er hat ja gesagt, fühlt euch wie zu Hause. Ich habe das als Jugendlicher in einem Film mal gesehen, Loaded Weapon, für diejenigen, die diesen Film kennen, ist eine Parodie auf einen Actionfilm. Da gibt es zwei Polizisten, die gehen zu jemandem nach Hause, sie gehen dort hinein und wie man es halt so sagt, auch dort, der Gastgeber, fühlt euch wie zu Hause. Und was tut der eine Polizist? Macht den Gürtel auf, lässt die Hose runter und will sich aufs Sofa setzen. Zu Hause macht er das anscheinend auch, kommt nicht wahnsinnig gut an. Es ist eine Situationskomik in diesem Moment, aber ich glaube, niemand von uns würde das tun. Ich weiß auch nicht, ob ihr das zu Hause tut, in der Unterhose auf dem Sofa sitzen. Ich will es auch nicht wissen, aber die wenigsten von uns würden das auswärts tun. Ich glaube, es braucht schon sehr viel Vertrauen, man muss gut befreundet sein, damit ihr auswärts die Freiheit habt, wenn ihr Hunger habt, an den Kühlschrank zu gehen und etwas rauszuholen. Ein Bier zu schnappen oder was auch immer, dich einfach zu bedienen am Kühlschrank, wirst du nicht tun, es sei denn, du bist sehr gut befreundet. Es wird auch nicht geschehen, dass du dich einfach auf ein Bett legst bei deinem Gast zu Hause, außer ihr seid wirklich gut befreundet und du bist so müde, dass du nicht mehr anders kannst. Aber in der Regel wird dich ein gewisses Maß an Respekt und guten Anstandes daran hindern, dich wirklich wie zu Hause zu benehmen, obwohl du dazu eingeladen wurdest. Was will ich damit sagen? Damit wir uns wirklich zu Hause fühlen, braucht es relativ viel. Es braucht Geborgenheit, wir müssen uns wohlfühlen und sehr oft ist das doch in unserem eigenen Zuhause der Fall. Dort, wo wir wohnen. Bei den meisten von uns wird das unser Haus, unsere Wohnung sein, wo wir zur Ruhe kommen, Frieden, Ruhe und Geborgenheit spüren. Aber es gibt auch andere Leute, die das nicht zu Hause erleben. Ich denke da an Teilnehmer aus unserem Sommerlager. Es gibt nicht viele, aber es gibt sie immer wieder. Die gehen nicht gern nach Hause nach 2 Wochen. Die kommen in ein verlottertes Elternhaus zurück. Ihr Zuhause ist gleichbedeutend mit Leid, Schmerz, Misshandlung zum Teil sogar. Es ist kein Ort oder kein Begriff, der positiv gefüllt wird, zu Hause ankommen. Ich denke auch an diese beiden Eritreer-Jungen, die aus dem Asylzentrum kommen. Ich weiß nicht, was sie als ihr Zuhause definieren würden. Und trotzdem können wir immer wieder erleben, sehen wir vielleicht Berichte oder Freunde, die uns das erzählen, dass Menschen zu Hause sind, obwohl sie kein Zuhause haben. Also man kann auch zu Hause sein, ohne dass man ein wohliges, warmes Zuhause hat. Leute, die auf der Flucht sind. Leute, die vielleicht auf der Straße hausen, in einem großen Karton. Und trotzdem haben sie einen Ort gefunden, wo sie zu Hause sind. Und dafür, bin ich überzeugt, gibt es in der Schweiz, in unserem wohlstandsverwöhnten Europa, gibt es Menschen, die haben ein wunderbares, schönes Zuhause. Eine Villa mit 3 Swimmingpools, 5 Bädern, 8 Schlafzimmer. Und trotzdem sind sie nicht zu Hause. Es ist kein Ort, wo sie zur Ruhe kommen können. Sie werden umhergetrieben, sie sind rastlos, sie haben kein Zuhause. Ich denke, die meisten von uns verbinden dieses Wort Zuhause, willkommen zu Hause, mit positiven Begriffen. Wie gesagt, Friede, Ruhe, Erholung, Ausspannen, Freiheit. Und ich glaube, wenn wir diese Begriffe betrachten, merken wir, Zuhause muss nicht zwingend ein Gebäude aus Stein und Holz sein. Zuhause erleben wir dort, wo wir innerlich nach Hause kommen, wo unsere Seele, wo unser Ich zu Hause sein kann. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, euch fragen, habt ihr euer Zuhause gefunden? Bist du zu Hause angekommen? Hast du diesen Ort der Ruhe, des Friedens, der Erholung gefunden? Nicht unbedingt gerade jetzt in diesem Moment. Ich denke, es gibt immer wieder Dinge, die uns Menschen umhertreiben, die uns herausfordern. Aber so grundsätzlich, weißt du, dass du jederzeit an diesen Ort kommen kannst, wo du wieder Ruhe findest, wo das Umhergetriebensein ein Ende findet? Gibt es diesen Ort in deinem Leben oder nicht? Das ist genau diese Frage, die wir in den 2 Wochen im Sommerlager anschauen werden. Und auch euch möchte ich heute mit in diese Frage hineinnehmen. Denn ich bin überzeugt, die Bibel liefert uns zu diesem Thema, auf diese Frage, eine wichtige Antwort. Auf diese Frage hin, gibt es denn überhaupt einen solchen Ort? Gibt es einen Ort, wo der Mensch nicht mehr rastlos umhergetrieben ist? Und die Bibel sagt durchs Band, klipp und klar, ja, den gibt's. Und sie belässt es nicht einfach nur bei einem Ja, sondern die Bibel zeigt uns noch viel mehr auf. Die Bibel zeigt uns auf, wie ist es denn so weit gekommen? Warum überhaupt sind wir Menschen so umhergetrieben? Warum haben so viele Menschen Mühe, zur Ruhe und zu ihrem Frieden zu finden? Gewisse, hat man das Gefühl, die finden ihren Frieden. Gewisse übertünchen es einfach mit einer guten Fassade nach außen. Die Bibel zeigt uns grundsätzlich, kein Mensch kann von Natur aus seinen Frieden finden, weil er in Feindschaft, in Getrenntsein zu Gott lebt. Und sie zeigt uns einen Weg auf, wie jeder Mensch die Möglichkeit hat, nach Hause zu kommen. Und ich möchte heute Morgen einen Text mit euch anschauen, der das wunderbar aufzeigt. Ein Gleichnis aus Lukas 15. Wir haben es, einige lachen schon, ihr habt schon vermutet, dass dieser Text kommt, nehme ich an. Wir haben ihn bereits im Januar angeschaut. Ich möchte aber nicht mehr den Fokus von damals nehmen. Damals hatten wir den Fokus, wer ist Gott, der Vater? Wir haben den Vater betrachtet. Heute möchten wir einen anderen Fokus setzen, wenn wir in dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes oder der verlorenen Söhne einsteigen. Ich möchte auch nicht das ganze Gleichnis lesen. Ich erzähle kurz den ersten Teil der Geschichte bis zu Vers 17, wo wir dann einsteigen. Da war ein Mann, der hatte 2 Söhne. Und der jüngere dieser beiden Söhne, dem passte es nicht zu Hause. Der wollte die große Welt sehen. Ich weiß nicht, ob er Streit hatte mit dem Vater oder was. Auf jeden Fall zog es ihn weg. Und er brüskierte seinen Vater damit, dass er sagte, gib mir mein Erbe, das mir zusteht. Und er brachte damit eigentlich zum Ausdruck, ich wünsche, du wärst tot, denn ich brauche das Geld. Du bist mir nichts wert, ich brauche das Geld. Der Vater gab ihm das Geld. Er zog los in die weite Welt, sie zu erleben, verprasste sein Geld mit Essen, Trinken, Fressen und Saufen wäre vielleicht besser angesagt, mit Frauen und plötzlich war nichts mehr da. Er war am Tiefpunkt seines Lebens angekommen, zudem eine Hungersnot, die das Land in die Armut stürzte. Und nun war dieser junge Mann da und brauchte irgendwie eine Lebensgrundlage. Und er findet sich wieder bei einem Schweinebauern, er hütet die Schweine, darf aber nicht mal von ihrem Futter essen. Und dort, am Tiefpunkt seines Lebens, kommt er zur Besinnung. Und dort wollen wir zusammen einsteigen, ab Vers 17. Und wenn wir diesen Text lesen bis Vers 24, überlegt euch mal, was charakterisiert denn an diesem Text das Zuhause, das wir bei Gott finden können. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. ein wunderbarer Text, wie ich finde. Was ist uns aufgefallen? Was zeigt dieser Text über dieses Zuhause auf, das Gott für die Menschen bereithält? Ich habe das Gefühl, das Erste, was wir sehen, beginnt bereits in Vers 17. In Vers 17 sehen wir, dieses Zuhause, das Gott für uns bereithält, das ist attraktiv. Wir lesen über den Sohn. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Der junge Mann begreift plötzlich, was er aufgegeben hat. In dem Moment, als er es noch hatte, wusste er es nicht zu schätzen. Er dachte, da draußen gibt es mehr. Und dort, als es ihm schlecht geht, da merkt er plötzlich, wie wunderbar es doch gewesen wäre, im Zuhause seines Vaters zu bleiben. Ich denke, uns geht es oft ähnlich. Solange es uns gut geht, und ich glaube, das ist eines der größten Probleme der westlichen Welt, erkennen wir nicht, was Gott für uns bereithalten würde. Aber sobald es uns etwas schlechter geht, und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen in Lebenskrisen zum Glauben kommen, wenn es ihnen schlecht geht, erkennen sie, was Gott bereithält und wie attraktiv das ist. Mir ist es aufgefallen im Hinblick auf Sola, ein ganz banales Beispiel. Ich dusche gerne und lange. Am liebsten hätte ich so eine Erlebnisdusche zu Hause mit einer großen Eckbadewanne, mit Massagedüsen und allem Luxus. Immer wenn ich nach Pradella komme, in Sommerlage, haben wir auch gute Duschen. Aber mit Sparbrausen, kennt ihr die? Die saugen Luft an, damit weniger Wasser verbraucht wird. Wenn ich jeweils unter dieser Dusche stehe, ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht nass. Und ich sehne mich, je länger das Lager geht, desto mehr sehne ich mich nach meiner wunderbaren Brause, die viel Wasser bringt. Erst wenn ich nicht mehr habe, was ich im Alltag habe, beginne ich plötzlich zu schätzen, was ich gehabt habe. Ein kleines Beispiel, das hier bei diesem jungen Mann in sehr extremem Beispiel aufgezeigt wird, das viele von uns vielleicht schon ähnlich erlebt haben. Das, was Gott für uns bereithält, ist ein attraktives Zuhause. Nur glaube ich, dass viele Menschen es erstens nicht kennen und nicht kennen vom Hören sagen, noch gar nie davon gehört haben und zum anderen, wenn sie davon gehört haben, es nicht attraktiv finden, weil sie einen solchen Luxus gewohnt sind und wir schätzen heute leider materiellen Wohlstand viel höher ein als seelischen Wohlstand. Das, was Gott uns bietet, ist nicht materiellen Wohlstand, klar nicht. Aber trotzdem ist es ein Zuhause, das viel, viel wertvoller ist. Ich möchte euch 4 Beispiele anhand von Bibelversen geben, was denn dieses Zuhause ausmacht, warum es attraktiv ist. 1. Petrus lesen wir, all eure Sorge werft auf ihn, denn euer Vater sorgt für euch. Es wird uns ein Zuhause verheißen, wo wir uns nicht zu sorgen brauchen. Keine Sorgen. Und wenn Sorgen kommen sollten, können wir sie auf den Vater werfen. Er ist es, der für uns sorgt. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Eine weitere Verheißung. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Dieses biblische Zuhause ist ein Ort, wo wir nicht mehr ein schlechtes Gewissen haben müssen. Wir werden gereinigt von unserer Schuld, von unseren Fehlern. Ein Ort, wo wir nicht mehr verurteilt werden. Ein Ort, wo wir nicht mehr schuldig sind, sondern begnadigt. Ohne schlechtes Gewissen können wir sagen, wir sind rein, ohne Fehler, weil uns vergeben wird. Jeder, der an Jesus glaubt, wird das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Die logische Konsequenz dieses biblischen Zuhauses ist ein ewiges Leben, das verheißen wird. Welches Zuhause bietet das? Ein ewiges Leben. Oder als 4. Vers noch, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Ein Zuhause, wo unsere Bitten gehört werden. Ich kann zu meinem Vater kommen und ihn um etwas bitten und ich werde es erhalten. Meine Gebete werden erhört. Das einfach 4 Merkmale, nicht vollständig, und trotzdem schon sehr attraktiv. Das ist das Zuhause, das Gott uns bieten möchte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, dieses Zuhause bekommen wir nicht einfach so. Es geschieht nicht einfach. Es ist ein Zuhause, wofür wir uns entscheiden müssen. Sehen wir auch bei diesem Mann, diesem jüngeren Sohn, in Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Es ist ihm bewusst geworden, es ginge mir besser in diesem Zuhause, aber das alleine reicht noch nicht. Er hätte dort bei den Schweinen versauern können. Elend zugrunde gehen im Gedanken, wie schön wäre es beim Vater, ich hätte genug zu essen. Wie schön wäre es beim Vater in diesem Zuhause, ach wäre ich doch dort. Hätte ihm alles nichts gebracht. Wenn er nicht diese Entscheidung getroffen hätte, ich mache mich auf den Weg, ich will zu meinem Vater gehen. Und genauso ist es doch auch in unserem Glaubensleben. Es braucht eine Entscheidung von Seiten des Menschen. Es ist leider kein Zuhause, in das wir hineingeboren würden. Wir werden immer in ein Zuhause fern von Gott geboren. Und wer dieses biblische Zuhause erreichen möchte, muss sich dafür entscheiden. Geht ganz einfach. Wir müssen nicht so eine lange Wanderung wie dieser Sohn auf sich nehmen, auf uns nehmen. Und trotzdem ist es oft ein schwieriger Weg. Denn wir müssen uns entscheiden und sagen, okay Vater, lieber Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Diese Hinwendung zu Gott, diese Entscheidung ist es, die uns versetzt, ins Reich seines lieben Sohnes, in sein Zuhause. Wir müssen eine Entscheidung treffen, wenn wir dieses attraktive Zuhause erleben wollen. Treffen wir diese Entscheidung nicht, erleben wir auch dieses Zuhause nicht. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Nun, der Sohn hat sich entschieden, er macht sich auf den Heimweg und wir kommen hier zum bewegendsten Vers dieses Gleichnisses. Er kommt da an, und er erlebt Folgendes. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Stellt euch diese Situation vor. Wer im Januar dabei war, erinnert sich bestimmt noch an dieses Anspiel, diesen bewegenden Moment, als der Vater seinem Sohn entgegenrannte durch diesen Gang. Das hat sich mir eingebrannt. Es war so gut gespielt, diesem Sohn entgegen, hat ihn umarmt, in die Arme genommen und willkommen geheißen. So ein emotionaler Moment. Soll man mal sagen, der Glaube sei nur Vernunftsache? Nein, das ist total emotional an gewissen Punkten. Wie dieser Vater dem Sohn entgegenrennt und ihn willkommen heißt, ihn annimmt, ihn umarmt, ihn küsst und zum Ausdruck bringt, du bist willkommen. Das biblische Zuhause ist ein Ort, wo wir Menschen willkommen sind. Da ist kein Grundstückswächter, der ihn aufhalten würde. Da ist kein Hund, der ihn anfällt oder sogar zerfleischen würde. Da ist kein Türsteher, der ihn wieder wegweist. Da ist nur ein Vater, der Hausherr persönlich, der ihn willkommen heißt. Und wie? Wer von euch wurde schon so begrüßt? Von seinem Ehepartner, vielleicht kurz nach der Hochzeit noch? Vielleicht von den Kindern, als sie noch klein waren? Am meisten wohl vom Hund. Wer wird so zu Hause willkommen geheißen? Wenn wir in unser biblisches Zuhause kommen, werden wir so willkommen geheißen. Warum? Weil uns der Vater so über alle Maßen liebt. Ich weiß nicht, ob wir uns das eingestehen, dass wir, dass du und ich so wertvoll sind. Das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Wir Menschen fühlen uns eigentlich nicht wertvoll. Wir geben nach außen hin den Anschein, als wären wir es, sind selbst überzeugt, aber zutiefst im Inneren haben so viele Menschen den Eindruck oder die Überzeugung, ich bin wertlos, ich bin nutzlos. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Wir lesen in der Bibel, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Er ist sein Geschöpf, er ist sein Kind, sein verlorenes Kind. Und genauso wie sich der Vater nach seinem verlorenen Sohn sehnt, genauso sehnt sich Gott nach den Menschen, nach allen Menschen, jedem, der hier drin sitzt, jedem, der da draußen ist. Er sehnt sich nach dem Menschen. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Ich weiß nicht, ob du das glauben kannst. Ich mag in der Regel nicht so diese psychologischen Spielchen und Übungen in einem Gottesdienst, ich mache aber trotzdem eine. Und zwar Sag deinem Nachbar, wenn du die Freiheit dazu hast, du musst nicht, aber sag deinem Nachbar mal, bist du dir bewusst, wie wertvoll du bist in Gottes Augen? Sag das mal zum Nachbarn. Ich sage es zu Nathanael, dann habt ihr noch etwas Geräuschkulisse. Nathanael, bist du bewusst, wie gern Gott dich hat, wie wertvoll dass du bist? Und jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Dem Nachbarn kann man es ja sagen, das glaubt man vielleicht sogar. Jetzt sagt es zu euch. Ich bin unglaublich wertvoll. Ich bin mega wertvoll für Gott. Und das ist nicht überheblich. Das ist Tatsache. So empfindet Gott über uns Menschen. Ein Vater, ein Haus, ein Zuhause, wo wir absolut willkommen sind. Ein Vater, der seinen dreckigen, stinkenden Sohn umarmt. Der seinen dreckigen und stinkenden Sohn sogar küsst. Ich möchte nicht wissen, wo der seinen Kopf zuletzt hingelegt hat. Der Vater küsst ihn. So hat sich sein Herz nach ihm gesehnt. Und er zeigt ihm damit, du gehörst zu mir. Du bist willkommen da zu Hause. Schön, dass du endlich wieder da bist. Ich habe dich vermisst. Es ist ja nicht so, dass der Vater diesen Dreck nicht sehen würde, dass es ihn nicht schmerzen würde. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber er sieht ja auch, dass der Sohn um diesen Dreck weiß. Er sieht, dass der Sohn in der richtigen Haltung kommt. Dem Sohn tut es aufrichtig leid. Er sagt ihm ja in Vers 21, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Der Sohn hat erkannt, er war auf dem falschen Weg. Da muss der Vater nicht noch draufdrücken und sagen, das hast du falsch gemacht und das. Nein, er nimmt ihn einfach an. Der Sohn kommt in deiner bußfertigen Haltung. Und genauso ist es bei uns, wenn wir uns Jesus zuwenden, zu Gott kommen, wird er nicht sagen, aber das und das und das machst du falsch. Sondern wird sagen, wie schön bist du da und kommst du zu mir. Schön lädst du deinen ganzen Dreck bei mir ab. Denn Gott, wir haben es vorher gelesen, 1. Johannes 1, Vers 9, Gott ist es, der uns reinigt, der uns reinmacht. Und das ist auch das, was wir hier sehen beim nächsten Punkt. Er schenkt seinem Sohn eine neue Identität. Etwas Gewaltiges, was hier passiert. Vers 22. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Was so normal tönt, ist gewaltig, was hier geschieht. Der Vater schenkt seinem Sohn eine neue Identität. Der Sohn ist gekommen als zerlumpter Taugenichts. Und der Vater sagt, bringt ihm das beste Gewand. Das beste Gewand im Haus gehört dem Vater selbst. Und der Sohn bekommt es. Er bekommt eine Würde. Er wird wieder integriert in die Familie. Er bekommt das Beste, was der Vater zu bieten hat. Es wird ihm ein Finger an den Ring gesteckt. Wahrscheinlich der Siegelring der Familie. Habe ich was Falsches gesagt? Ein Finger an den Ring, genau. Macht's umgekehrt, Sandy und Michi am Samstag. Er bekommt einen Ring an den Finger gesteckt, wahrscheinlich der Siegelring. Er gehört wieder zur Familie. Er ist wieder eine selbstständige, eine freie Person, die handeln kann. Sie ist handlungsbevollmächtigt, sogar im Namen des Vaters. Und als letztes bekommt er Sandalen. Er war barfuß unterwegs, das Zeichen eines Bettlers. Und der Vater gibt ihm wieder Schuhe, er gibt ihm Würde. Und sein Erscheinen nach dieser Prozedur ist doch so total anders als vorher. Vorher war er ein Bettler, ein Taugenichts, ein stinkender Lump, den man am liebsten davonjagen würde. Er war ein Feind des Vaters. Wenn wir uns daran erinnern, wie er gegangen ist, wie er dem Vater Schande gebracht hat. Er war ein Feind des Vaters. Er war ein Gefangener seiner Nöte, seiner Begierden. Er war sein richtiger Loser. Und nun kommt der Vater und gibt ihm eine wunderbare neue Identität. Das Alte wird einfach weggewaschen. Das Alte zählt nicht mehr. Plötzlich ist er ein wohlhabender Mann, weil er gehört wieder zu dieser Familie. Er bekommt, was dem Vater gehört. Wir sehen es später dann beim zweiten Sohn, wo der Vater ihm sagt, was mir ist, ist doch auch dir. Er wird wieder zum Teil einer Familie. Rechtschaffen, gerechtfertigt. Er wird wieder zum Sohn des Vaters. Nicht mehr Feind, sondern wieder Sohn. Ein freier Mann, er wird zu einem Gewinner. Und genau das ist es, was passiert, wenn ein Mensch zu Christus kommt. In diesem Moment, wo sich ein Mensch entscheidet, ich will dieses biblische Zuhause erleben, erlebt er, wie der Vater ihm eine neue Identität schenkt. Und das finde ich ein so gewaltiger Punkt für unseres Leben, für unser Leben. Wenn wir uns bewusst machen, was für eine Stellung der Mensch hat, was für eine Identität der Mensch hat. Der Mensch, geschaffen, ein Geschöpf Gottes, eigentlich ein Kind Gottes, aber die Bibel sagt, wir waren Feinde Gottes. Der Mensch ist ein Feind Gottes, weil er sich von ihm abgewandt hat. Er ist ein Sünder, ein Gefangener seiner Begierden. Er kann nicht anders, als gegen Gott zu handeln. Er ist ein Verlierer. Er wird sein Leben verlieren. Ewiger Tod wird die Folge sein seines gottlosen Lebens. Und in diesem Moment, wo der Mensch sich Gott zuwendet, erhält er diese neue Identität. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Sie werden vom Feind Gottes zum Kind Gottes. Ja, sie werden sogar Freunde Gottes genannt in der Bibel, die Menschen, die sich Jesus zuwenden. Kein Feind mehr, sondern Freund, Kind. Kein Sünder mehr, sondern Heiliger, Gerechter. Das ist unsere neue Identität als Christen, gerecht und heilig. Und daraus resultierend, wir sind frei, keine Sklaven mehr, frei. Und wir sehen, was das bedeutet, wenn wir näher betrachten, was ein Sklave tut. Ein Sklave tut, was sein Herr will. Ein Sklave der Sünde tut Sünde. Die neue Identität befreit uns davon. Wir müssen nicht mehr sündigen. Das finde ich so ein wunderbares Geschenk. Unsere neue Identität heißt, du musst nicht mehr sündigen. Das heißt, du kannst das tun, was Gott wohlgefällig ist. Du bist befreit worden, Gott Wohlgefälliges zu tun. Du wirst vom Verlierer zum Gewinner. Bedeutet, du bist reich gesegnet mit allen Segnungen, die die himmlische Welt für dich bereit hat. Epheserbrief. Und daraus resultieren das ewige Leben, die Konsequenzen dieses Zuhauses, das ewige Leben. Es ist mit dieser neuen Identität zwar durchaus möglich, so zu leben wie früher. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwo. Wie schnell wir wieder in altes Muster fallen. Das ist, als ob dieser junge Mann hier jede Nacht im Schweinestall oder im Hühnerstall übernachten würde. Weil er sich dies gewohnt ist. Dabei muss er gar nicht mehr. Er hat ein wunderbares Bett, bin ich überzeugt. Wenn er solche Kleider bekommt, kriegt er auch ein Bett. Er müsste nicht mehr in den alten Gewohnheiten leben. Und trotzdem, wir können das noch als Christen. Wir dürfen in dieser neuen Identität lernen, der neuen Stellung, der neuen Identität gemäß zu leben. Und hier spreche ich das wunderbare Thema an, das wir die letzten Wochen behandelt haben, den Heiligen Geist. Er ist das Geschenk, das uns diese neue Identität gibt und hilft zu leben. Ohne den Heiligen Geist wäre das nicht möglich. Aber durch den Heiligen Geist können wir diese Identität leben. Wir haben gesehen, das Thema Geistesfrucht, die Geistesfrucht, die sich in so verschiedenen Charakterzügen offenbart. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der uns verwandelt in diese neue Identität hinein. Es ist der Heilige Geist, der uns befähigt, diese neue Identität zu leben, der uns immer wieder bezeugt, du bist ein Kind, der uns immer wieder sagt, du bist zu Hause, du darfst zur Ruhe kommen, du bist daheim. Und ich möchte an dieser Stelle noch etwas nachbohren, weil ich merke, das ist oft eine Herausforderung, ein schwieriges Thema für uns Christen. Für mich war es lange Zeit ein schwieriges Thema, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste diese Identität selber leben, aus eigener Kraft, und das funktioniert nicht. Ich falle automatisch ins alte Muster zurück. Und ich möchte euch ermutigen, herausfordern, lasst euch umgestalten zu dieser neuen Identität hin. Und wenn Dinge in eurem Leben geschehen, die dem alten Menschen entsprechen, lasst den Kopf nicht hängen. Ihr dürft jederzeit immer wieder zum Vater kommen. Es ist nicht so, dass er plötzlich böse wäre und sagt, jetzt hast du es vergeigt, jetzt zieh von dannen. Nein, wir sind immer wieder willkommen. Er nimmt uns immer wieder in seine Arme, will uns immer wieder reinigen und will uns helfen, diese Identität Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich freue mich auf den Augenblick, wo diese Identität endgültig sein wird. Wir sind oft sehr aufs Diesseits bezogen. Aber denken wir mal kurz an den Augenblick, wo wir sterben werden, respektive wo Jesus uns wieder auferstehen lässt. Ewiges Leben, und zwar in perfekter neuer Identität. Wo diese neue Identität in Perfektion gegenständlich werden wird. Ein Augenblick, auf den ich mich freue, wenn ich mir die Ewigkeit so vorstelle und nicht wie früher als Engel auf einer Wolke mit seiner Harfe. Ein ganz anderer Himmel plötzlich, wenn ich daran denke, dass ich dieses himmlische Zuhause einmal in Perfektion werde leben dürfen, weil Gott mich endgültig umgestaltet. Also wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ins himmlische Zuhause zu kommen, dann bist du ein Kind Gottes. Du hast dein Zuhause gefunden, auch wenn die Umstände manchmal etwas anderes andeuten. Und ein letzter Punkt, aber nicht der unwichtigste: dieses Zuhause ist ein Ort der Freude. Liebe Leute, da kann gefeiert werden in diesem Himmel, glaubt's mir. Wir sehen es in der Offenbarung, dieses Hochzeitsmahl, was da mal noch auf uns zukommt. Ich freue mich, bei dieser Hochzeit dabei zu sein, erst noch als Braut, für mich dann eine neue Situation. Aber auch jedes Mal, wenn so ein verlorener Sohn nach Hause kommt, was für ein Fest steigt da. Der ganze Himmel schmeißt eine riesige Party, wenn ein Mensch sich entscheidet, ich komme zurück. Und auch hier wird das so gemacht. Der Vater sagt seinen Knechten, holt das Mastkalb, das ist das beste Kalb, das da ist, extra bereit für eine solche Situation, wo ein Ehrengast kommt, und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn, meine Tochter war tot und nun lebt er sie wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden, und sie begannen zu feiern. In dem Moment, als du, sofern du diese Entscheidung getroffen hast, zu Gott gekommen bist, gesagt hast, ich will in diese himmlische Heimat eintreten, da gab es ein riesiges Fest, im Himmel zumindest. Oft feiern die Christen etwas verhalten, aber zumindest im Himmel gab es eine riesige Fete. Und jeden Moment, falls du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn du diese Entscheidung treffen wirst, der ganze Himmel freut sich darüber. Wir als ganze Gemeinde werden uns darüber freuen. Das himmlische Zuhause ist ein Ort, wo man weiß, wie man Feste feiert, weil sie es jedes Mal üben, wenn ein Mensch sich entscheidet, mit Gott unterwegs zu sein. Die ganze Bibel, insbesondere dieses Gleichnis, lehrt uns, was es bedeutet, ein Zuhause zu haben, was ein wirkliches Zuhause ist, was nichts mit Stein und Holz zu tun haben muss, sondern ein Zuhause für mich, für mein wirkliches Ich, meine Seele. Nicht einfach nur für meinen Körper. Wir haben gesehen, es ist ein attraktives Zuhause. Leider oft erst attraktiv, wenn man Nöte leidet, weil man dann erkennt, was man wirklich braucht. Wir haben aber auch gesehen, wir müssen uns für dieses Zuhause entscheiden. Es passiert nicht automatisch. Wir haben gesehen, es ist ein Ort, wo wir herzlichst willkommen sind. Egal, wie du von dir denkst, ob du dich wertvoll fühlst oder nicht, du bist wertvoll und du bist sowas von willkommen in diesem Zuhause. Und der vierte Punkt, in diesem Zuhause wird uns eine neue Identität geschenkt. Ein Ort, wo wir zum Kind, zum Freund Gottes werden. Ein Ort, wo wir gerecht gesprochen werden, wo wir als Heilige gelten, nicht als Sünder. Ein Ort, wo wir frei sind, befreit, um das Gute, das Richtige, das Gott Wohlgefällige zu tun. Ein Ort, wo wir zum Gewinner, zum reich gesegneten Menschen gemacht werden. Ein Ort, wo uns die Ewigkeit erwartet, eine Ewigkeit in diesem Zuhause. Und als letztes noch der Ort, wo riesige Freude herrscht, über jeden, der dort ankommt. Und so möchte ich zum Schluss diese Frage in den Raum stellen. Eigentlich sind es zwei Fragen, abhängig voneinander. Zum Ersten, Wo befindest du dich? Hast du dieses Zuhause gefunden? Ich gehe davon aus, dass viele hier drin, die meisten hier drin, dieses Zuhause gefunden haben. Ich glaube aber auch, dass es Leute gibt, die dieses Zuhause noch nicht gefunden haben. Und ich möchte fragen, woran liegt es? Möchtest du nicht? Ist deine Entscheidung? Oder hast du noch nicht erkannt, wie attraktiv das dieses Zuhause wäre? Oder vielleicht weißt du nicht, wie du dorthin kommst. Dann komm nachher doch aufs Gebetsteam oder auf mich zu. Es ist nur ein Gebet, das dich von diesem Zuhause trennt, falls du das noch nicht kennst. Und für alle, die dieses Zuhause bereits haben, möchte ich die Frage in den Raum stellen, erlebst du dieses Zuhause auch? Oder wo tust du dich vielleicht schwer mit diesem Zuhause? Kannst du diese neue Identität leben? Bist du dir bewusst, dass du umgekrempelt wurdest? Dass Gott Neues geschaffen hat? Du bist jemand anderes? Du musst nicht mehr auf diese alten Sätze hören, die dir immer wieder eingeredet werden. Du bist jemand Neues und der Heilige Geist, Gott will dir helfen, dieses Neue zu leben. Willst du dieses Neue leben oder willst du lieber am Alten festhalten, das nicht dem attraktiven Zuhause entspricht? Ich möchte gerne beten zum Abschluss. Und anschließend werden wir ein Lied singen und Gott, unserem Vater, einfach Danke sagen für diese wunderbare Liebe, die er für uns bereithält. Herr Vater, ich danke dir, dass du Ausschau haltest, dass du Ausschau gehalten hast nach mir, nur darauf gewartet hast, dass ich zurückkomme und dass du niemand zurückstossest, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Auch wenn wir bereits in deinem Zuhause sind, dass du immer Zeit für uns hast und wir aufs Neue dürfen zu dir kommen. Uns wieder reinigen lassen, wenn wir plötzlich wieder in die alte Identität gerutscht sind. Und so bitte ich, dass du uns hilfst und uns weiter veränderst durch deinen wunderbaren Geist, der uns möchte helfen, in dieser neuen Identität zu leben. Ich wünsche mir eine Gemeinde voller Leute, die die Identität mehr und mehr erleben und das wunderbare Zuhause darf mittragen in seinem Herz, rausträgen auf das Altstädten, in das Rheintal, wo andere Menschen plötzlich dürfen erkennen, es gibt da noch etwas, wo mir selber fehlt. Danke, bist du mit uns jederzeit. Amen.